Made in MV, der Podcast für Startups, Unternehmertum und Innovationsgeist in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Made in MV. Ja, liebe Leute, wir haben eine kleine Sommerpause eingelegt. Das soll vorkommen, ein bisschen Urlaub gemacht. Aber es geht jetzt mit frischem Wind, voller Elan weiter. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Friedemann Kunz zu Gast haben, Inhaber, Gründer von Scanhaus Marlow. Ich sage herzlich willkommen, Herr Kunz, im Wellenrauschenstudio.
Herzlichen Dank. Das macht jetzt schon Spaß.
Das freut mich und ich hoffe, wir können heute ein bisschen aus der Historie plaudern, aber auch aus der Gegenwart und auch ein bisschen, vielleicht auch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen rund um Scanhaus Marlow, aber auch die Geschichte natürlich Ihrer Familie. Vielleicht ist das mal so die Einstiegsfrage. Ich habe gehört, wir haben heute gar nicht so viel Zeit. Herr Kunz ist immer irgendwie Termine, voller Terminkalender. Deswegen mal vielleicht die Einstiegsfrage. Was treibt Sie noch an, Herr Kunz? Wenn man sagt, viele sagen, naja, der Sohn sagt vielleicht, er denkt das vielleicht nicht, aber der sagt vielleicht manchmal, der könnte schon in Rente gehen, aber er ist voll in Dienst, in Diensten von Scanhaus, um das Familienerbe auch in gute Hände zu geben, weiterzugeben. Was treibt Sie heute noch an?
Das kann ich Ihnen ganz einfach sagen. Es gibt viele Menschen, die haben Hobbys und viele Hobbys. Es gibt Jäger, Segler, Golfspieler und so weiter. Ich habe nur ein Hobby und das ist das Unternehmen. Und viele Menschen freuen sich, wenn der Freitag kommt und sagen, der Freitag ist der schönste Tag in der Woche. Ich sage, der Montag ist der schönste Tag für mich in der Woche, weil es dann wieder weitergeht.
Das ist doch, der Chef lebt es vor, denke ich mal. Und das sehen auch alle Mitarbeitenden. Lassen Sie uns ja eine kleine Zeitreise unternehmen in die Historie von Scanhaus Marlow. Ich kenne es natürlich schon ein bisschen, aber unsere Zuhörer und Zuseherinnen kennen es noch nicht. Vielleicht mal der Einstieg. Die Wurzeln der Familie reichen ja bis ins, kann man ja sagen, frühe 19., Mitte 19. Jahrhundert, was auch die Unternehmung betrifft. Und da gab es ja den Robert Kosso, der dann ja später der Sohn, kam ja der Karl, das können Sie gleich mal erzählen. Aber ich will so ein bisschen darauf hinaus, was waren die Anfänge der Familie in Marlow selbst?
Also die Familie in Marlow geht noch viel früher an. Ich bin die 9. Generation in Marlow. Und wenn wir jetzt über Scanhaus und das Werk sprechen, dann ist es völlig richtig, dass Robert Kosso, also mein Ururgroßvater, 1891 das Werk gründete als Fassfabrik. Und Robert Kosso war wie ich, er war Kaufmann. Er war kein Fachmann. Deshalb hat Robert Kosso in Marlow, war Mitgründer der Ziegelei, war Mitgründer der Molkerei und hat dann natürlich den Bedarf von den Holzfässern gesehen, nicht nur für die Milchprodukte, sondern auch für Fisch und andere Lebensmittel. Denn man darf ja nicht vergessen, die Holzfässer waren damals, was heute Tetrapack ist. Und wie er 1891 dieses Unternehmen gegründet hat, ist er leider 1899 bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Er war leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Und dann hat man Urgroßvater, also sein Sohn, ist dann zurückgekommen nach Marlow. Er war Verkäufer, Porzellanverkäufer auf Rügen und ist dann zurückgekommen nach Marlow und hat das Werk richtig groß aufgebaut und war in der Region der größte Arbeitgeber. Und dann kam 1953 die Enteignung in der Aktion Rose.
Das war dann zu DDR-Zeiten, als dann eben die meisten, fast alle DDR-Betriebe, Unternehmen verstaatlicht wurden letztendlich und da eigentlich auch rigoros vorgegangen wurde. Ne?
Ja, also das war ja, die Aktion Rose hat sich ja speziell auf Hotels, Gastronomie, Lebensmittel und da zielte er natürlich zu, weil die Fässer ja für die Lebensmittelindustrie dienten.
Vielleicht nochmal einen halben Step zurück, bevor wir gleich nochmal über die DDR-Zeiten sprechen. Was war das für ein Typ, der Karl Kosso bzw. der Robert Kosso? Sie sagten, klar, Kaufmänner, der Karl kam eigentlich vom Porzellan, musste sich ja vielleicht dann auch umstellen, ja, neues Gewerk. Aber vielleicht so diese Tugenden damals, was haben die Männer ausgezeichnet?
Also ich habe leider keinen von beiden kennengelernt, logischerweise. Aber ich sage mal, aus meiner Perspektive heute waren das, so wie wir heute auch, hanseatische Kaufleute. Ein Wort über ein Wort, ein Handschlag, ein Handschlag. Und ein großes Maß von Bescheidenheit. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte. Der Robert Kosso hat sehr spät geheiratet und lebte bei seiner Mutter und liebte das Gericht Leber. Und wie dann seine Mutter verstorben war und seine Frau ihm sein Lieblingsgericht Leber machen wollte, da hat sie das nie hingekriegt, bis sie dann zum Metzger mal ging und sagte, was hatte meine Schwiegermutter für Leber immer gekauft? Ja, lachten die, das war die billigste Hammelleber, die wir überhaupt haben. Und dann hat sie die gekauft und dann kam sie nach Haus und dann sagte Robert Kosso, Mensch, jetzt hast du es endlich geschafft.
Jetzt, das ist die Anekdote und das spiegelt ja auch irgendwo diese Bodenständigkeit wider, die die Menschen hier nicht nur im Norden, also generell auch die Unternehmer auszeichnen, vor Ort etwas schaffen, die Menschen mitnehmen und sozusagen auch Arbeitsplätze schaffen. Lassen Sie einen Sprung machen. In DDR-Zeiten sprachen an die Enteignung des eigenen Betriebs. Wie ging es dann weiter? Ihre Familie ist ja dann in die BRD sozusagen rüber und dann später nach Schweden. Wie war da erstmal so der Werdegang? Es war sicherlich auch eine schwere Entscheidung.
Ja, also mein Vater, seine Familie stammte aus Malo und meine Mutter kam aus Gilo bei Malchin und ihr Vater war Landarzt dort. Und die haben sich dann kennengelernt und sich entschieden, in den Westen zu gehen und sind dann nach Neumünster gezogen, natürlich illegal durch den Wald, damals gab es ja noch keine Mauer, und hatten dann gute Freunde in Schweden. Und die haben gesagt 1950, was macht ihr hier nach Kriegsdeutschland, kommt doch mit nach Schweden. Und so sind meine Eltern dann 1950 mit 2 Koffern und 50 schwedische Kronen nach Schweden gegangen und haben dort ihre Existenz aufgebaut.
Wie hat dann der junge Friedemann Schweden kennengelernt in der damaligen Zeit?
Er wurde in Schweden geboren. Also ich kannte nichts anderes. Aber meine Eltern haben sich natürlich auch, wollten nicht in die DDR fahren, weil Flüchtlinge wurden ja dann auch ab und zu mal zurückbehalten und das Risiko wollten sie nicht eingehen. Und deshalb bin ich mit 15 Jahren erst das erste Mal zu meiner Oma nach Malo gefahren.
Und wie war da so der Eindruck, gab es so ein Gefühl wie Heimat? Ist das, hat sich das entwickelt dann?
Naja, das war ja spannend. Ich bin ja sehr konservativ und altmodisch und die ganze Geschichte ist mir natürlich durch den Kopf gegangen. Ich habe die Fabrik gesehen, die enteignet war, die zu dem Zeitpunkt Möbelteile herstellte. Ich habe das Haus gesehen. Aber vor allen Dingen meine Oma und ich, wir hatten ein sehr, sehr innerliches Verhältnis. Und demzufolge bin ich dann, gerade wie ich den Führerschein machen konnte, sehr, sehr oft bei ihr gewesen. Und meine Kumpels sind nach Mallorca geflogen oder weiß ich wohin und ich zu Oma nach Malo. Und das war eine fantastische Zeit und auch sehr gut, weil ich zu dem Zeitpunkt auch die Mentalität, die Menschen kennengelernt habe. Ich muss doch sagen, damals gab es etwas, das hieß Hausbuch. Jede Familie hatte ein Hausbuch und da mussten die Gäste, vor allen Dingen aus dem kapitalistischen Ausland, sich eintragen. Und dann habe ich, wenn ich zu Weihnachten oder in der Adventszeit bei meiner Oma war, sage ich, gib mal das Hausbuch, ich muss mal gucken, wie viele Tage ich in diesem Jahr bei dir gewesen bin. Und das war erstaunlicherweise dann 60, 70, 80 Tage. Also das war sehr oft, dass ich bei ihr war.
Ja, also ganz, ganz toll. Und da hat man natürlich nicht nur als Kind, sondern auch als Jugendlicher oder auch als junger Mann dann sehr viel aufgesogen. Dieser Gedanke, da ist dieses Werk, dieses ehemalige, dieses Familienwerk. War das sowas, was sich dann vielleicht auch später, wo man dann ein bisschen älter war, immer wieder auch so ein bisschen im Kopf festgesetzt hatte, vielleicht nicht wissend, was daraus wird oder was man daraus machen kann, aber dass man es vielleicht irgendwann zurückgewinnen könnte?
Also die Idee hatte man nicht zu DDR-Zeiten, sondern erst wie die Wende kam. Aber ich habe immer die Meinung gehabt, man kann zurückfordern, man kann haufenweise Sachen haben wollen, aber man muss grundsätzlich immer wissen, was man damit tut. Dann kam halt die Idee, weil ich ja durch die Besuche in der DDR wusste, wie hoch die Wohnungsnot und die Qualität der damaligen Wohnung in diesem Teil von Deutschland war, bin ich dann auf die Idee gekommen, warum nicht Wohnraum herstellen. Und man muss wissen, in Schweden sind 95% von allen Häusern unsere Bauweise, also Fertigteilbauweise. Und so bin ich halt auf die Idee gekommen und habe dann 92 hergekommen und habe dann einen Testlauf gemacht. Und
wie sah denn der aus?
Der sah so aus, dass es uns gelungen ist, 3 Häuser hier zu verkaufen. Wir hatten einen norwegischen Architekten, der hat ein Haus gezeichnet. Davon haben wir dann 3 Stück verkauft und aus einer norwegischen Produktion gekauft, inklusive Montage. Und wie dann hunderte von Leuten auf dem Acker standen, wie das Haus montiert wurde, habe ich gesagt, das ist eine tolle Idee, aber wir müssen hier produzieren, im Land.
Man hätte auch sagen können, man bleibt in Schweden, baut die Einzelteile, so wie ja jetzt auch in Malo, und schickt die dann nach Deutschland. Dann hätten sie es ja auch einfacher machen können.
Hätte man machen können, aber ich habe immer gesagt, entweder ganz oder gar nicht. Und dazu gehört, dass man vor Ort dann auch produziert. Und dann erst habe ich mit der Treuhandsanstalt Kontakt aufgenommen. Und dann ist es mir am 24. November 1992 gelungen, das alte Werk zurückzukaufen. Wie schon erwähnte, damals war es eine Möbelteilproduktion, klassisches ostdeutsches Unternehmen, sage ich mal, 3,2 Millionen D-Mark Umsatz und ein Verlust von 1.460.000. Das war sozusagen mein Start.
Ja. Das war der Start. Da denkt sich, ich bin nun zugegebenermaßen ein Kind des Ostens, kann mich aber sehr gut noch erinnern an die wilden Wendejahre, wo natürlich auch durch die Treuhand viele Betriebe zurückübertragen wurden, aber teilweise dann eben auch aufgekauft wurden. Worauf ich so ein Stück weit hinaus will, wie war denn die Infrastruktur? Also was war denn da? Was konnte man vielleicht nutzen? Und ich denke mal, da macht man sich auch nichts vor. Man muss ja halt erstmal wieder bei Null anfangen, um auch letztendlich diese Produktion hochzufahren oder überhaupt erstmal zu implementieren.
Ja, der erste Schritt war ja zuzusehen, dass wir neue Maschinen gekauft haben, um rationeller zu arbeiten, zum Beispiel ein Leistenautomat, sodass wir die schwarze Null hingekriegt haben. Dann im Mai, Juni 1993 ist mir zu Ohren gekommen, dass ein Fertighaushersteller in Norwegen insolvent war. Und das ist mir dann gelungen, den zu kaufen und die ganzen Bänke, Sägen und das ganze Material nach Malo zu transportieren. Und dann im Anfang hatten wir natürlich die Mitarbeiter aus diesem Werk, die dann pendelten von Norwegen nach Deutschland.
Ah, okay.
Und so fing das an.
Um erstmal das Know-how auch mit
um das Know-how, genau so. Und aber ich habe kurz danach gleich angefangen, deutsche Mitarbeiter anzustellen. Und 97 waren wir dann nur noch hiesige Mitarbeiter im Unternehmen.
Man kann ja auch jetzt rückblickend sagen, dass sich Scanhouse da auch wirklich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt hat über die Jahrzehnte. War sicherlich nicht immer einfach. Wir hatten dann immer jetzt wieder die Phasen erst jüngst mit Corona und so weiter und so fort. Aber kann man heute rückblickend sagen, dass, eher die Frage, was machen die Scanhäuser so aus? Was ist das Erfolgsgeheimnis, was sich dann eben über die Jahrzehnte bewahrheitet hat letztendlich?
Also ich sage, das sind ja mehrere Sachen, aber die Hauptursache oder Hauptursachen sind mit Sicherheit etwas, was ich jeden Tag auch kontrolliere. Das ist so, wenn die Baubesprechung fertig ist, dann steht im Terminplan eine Summe. Und die Summe ist der Kaufpreis, was nach den Veränderungen vom Bauherrn vereinbart ist. Und ich bin immer so erstaunt, weil ich das nämlich vergleiche mit dem Rechnungsausgang. Und ich kann sagen, 80% von allen unseren Kunden zahlen auf den Cent genau das, was im Terminplan nach Abschluss der Baubesprechung ein Jahr zuvor drinne steht. Das heißt, man hat eine Sicherheit, wenn es um den Preis geht. Das nächste große Argument ist, dass wir ja sagen, wir brauchen 500 Euro bis 600 Euro an Energiekosten pro Jahr für unsere Häuser. Größere Häuser ein bisschen mehr, kleinere ein bisschen weniger. Aber das ist auch ein Trend, wo Menschen heute nicht nur gucken, was kostet mir das Haus, sondern auch gucken, wie sieht das aus? Was zahle ich? Ich will in diesem Haus 40, 50 Jahre wohnen. Was kostet mir das jedes Jahr? Und dann darf man natürlich auch eine Sache nicht vergessen, und das ist, wenn man zur Miete wohnt, dann zahlt man Miete, ist okay. Wenn man ein Haus gekauft hat, dann zahlt man Zins und Tilgung. Und mit der Tilgung zahlt man das Haus ab. Und wenn man dann eines Tages steht und das Haus ist bezahlt, eine bessere Altersvorsorge kann man sich nicht vorstellen.
Ja, also da sprechen Sie mir aus der Seele. Ich darf das ja auch sagen, dass ich stolzer Häuslebesitzer bin und das auch eine bewusste Entscheidung für die Familie, für die Kinder, ob die das dann selber drin wohnen oder dann verkaufen. Das ist ja dann ihre Sache, wenn man dann nicht mehr ist oder so. Dann, aber man hat vielleicht eine solide Basis geschaffen und ganz nebenbei kann man auch ganz komfortabel drin wohnen, hat seinen eigenen Garten. Ich glaube, dass diese eigenen vier Wände, eigenen Garten, das ist immer so ein Punkt. Und ich wollte noch mal ein bisschen auf diese Finanzierung hinaus. Ich glaube, viele Menschen, vielleicht nicht alle, aber kennen den Spruch, erst bauen, dann zahlen. Das war ja dieser berühmte Werbeslogan, der lief immer zu ganz prominenter Zeit. Ich glaube, vor dem Wetter oder kurz vor der Tagesschau, eine der prominentesten Werbeplätze, kann man ja eigentlich sagen. So sind es vielleicht auch ihr Gesicht so ein Stück weit deutschlandweit bekannt geworden. Wie kommt man auf so eine Idee?
Kann ich Ihnen sagen. Ich saß vor mehr als 20 Jahren mit der Geschäftsleitung in meinem Büro. Und da habe ich die gefragt, ich sage, Leute, hört zu, ich habe früher Bürobedarf verkauft, also unterschiedliche Branchen, aber hier bei uns ist es so, jede Baufirma erzählt, wie seriös sie sind. Jede Baufirma sagt, baut das Haus bei uns. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe noch niemals eine so unseriöse Branche gesehen wie die Baubranche. Weil so viele Menschen, die in dieser Branche Geld verloren haben, durch Futsch, durch Insolvenzen oder wie auch immer, habe ich noch niemals erlebt. Wie können wir den Menschen beweisen, dass wir wirklich seriös sind? Und da begann eine Riesendiskussion und zu irgendeinem Zeitpunkt sagte ich, wisst ihr was, ich glaube, ich hab's. Wir machen Folgendes. Wir sagen, kauft bei uns das Haus, dann bauen wir das und dann bezahlt ihr das, wenn ihr sehen könnt, was ihr für euer Geld bekommt. Da riefen alle, können wir das denn? Geht das? Ich sage, ja, wir müssen nur einmal über den Hügel. Und zu dem Zeitpunkt bauten wir vielleicht 12, 13, 14, 15 Häuser im Jahr. Und das haben wir dann hinbekommen und so ist das geblieben. Und das Sensationelle ist, dass wir nach diesen ganzen Jahren immer noch in Deutschland die einzigste Hausbaufirma sind, die dieses Angebot haben.
Ja, und das ist natürlich auch ein, wie sagt man, Vertrauensbeweis gegenüber den Kunden. Erst bauen, dann zahlen. Und ich glaube, was Besseres kann es geben, einfach denen auch ein Stück weit Sicherheit zu geben. Und was Besseres kann es gar nicht geben. Dann lassen wir uns nochmal auf einen Punkt kommen, der natürlich immer so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert in den vergangenen Jahren über uns schwebt. Aus den verschiedensten Gründen könnten wir wahrscheinlich jetzt nochmal einen Podcast extra drüber machen. Also die private Bauwirtschaft hat es ja in den vergangenen Jahren wirklich nicht einfach gehabt. Auch Scanner aus Marlow und nach der Corona-Pandemie. Alles keine einfachen Zeiten. Wie hält ScanHouse dagegen? Was ist die Strategie und gibt es vielleicht da auch verbundene Forderungen an die politischen Entscheidungsträger? Das ist natürlich immer die Frage, Land, Bund, ne? Ist ja eher eine Forderung an den Bund letztendlich. In welche Richtung muss und soll es wieder gehen?
Also nur als Hintergrund, Ihre erste Frage war, wie schafft ScanHouse das? Der Kernpunkt, wie wir es schaffen, ist, wir sind kein börsennotiertes Unternehmen. Wir sind ein Familienunternehmen. Bei der Börse wollen alle Aktionäre Ausschüttung haben, so viel wie möglich. Das machen die Unternehmen auch. Bei uns als Familienunternehmen bleibt alles, was wir verdienen, im Unternehmen und wird weiter investiert. Das ist der erste Kernpunkt. Der zweite Kernpunkt ist, mit Corona war an sich sehr gute Zeiten für uns alle in der Baubranche, weil die Menschen Zeit hatten, sich die Häuser anzugucken und eine Auswahl zu treffen. Was uns viel mehr gestört hat und wo wir mehr Probleme hatten, die gesamte Branche, waren die drei Ampeljahre. Weil da wurde im Prinzip sehr viele Sachen gecancelt. Wir kennen alle noch die Eigenheimzulage. Nach der Eigenheimzulage folgten die preiswerten KfW-Kredite. Und ich glaube, dass die meisten sich daran erinnern können, wie Habeck Sonntagabend mitteilte, am Morgen, Montag gibt es keine KfW-Kredite mehr. Und das hat natürlich der Branche wahnsinnig geschadet. Und da ist ganz Deutschland mit den Baugenehmigungen von 110.000 auf 43.000 runtergegangen. Und da sind wir jetzt dabei, das weiter aufzubauen. Im letzten Jahr gab es in Deutschland 50.000 Baugenehmigungen. Wir glauben an die Zukunft. Ich habe gerade beim Sommerfest den ganzen Mitarbeitern gesagt, Leute, wir gehen goldene Zeiten entgegen, weil wir glauben an die Zukunft, wir investieren, wir haben gerade 5 neue Musterhäuser
wollte ich schon fragen, ja, also da wird ja jetzt erstmal noch Geld in die Hand genommen, wo jetzt andere vielleicht stagnieren.
Richtig. Ja. Und weil wir ein sparsames Unternehmen sind, weil wir nicht verschwenderisch sind und Ausschüttungen machen, haben wir das Geld, um jetzt auch kräftig zu investieren. Und das tun wir auch in unterschiedlichen Bereichen. Musterhäuser ist ein Teil, Produktentwicklung ist ein zweiter Teil und dann haben wir noch ein paar in der Hintertasche.
Ja, und einen letzten Punkt will ich da noch mit anfügen und das ist dieses sogenannte Scanhouse-Wohnversprechen. Das ist noch relativ frisch, jetzt auch, glaube ich, auf der Website von Scanhouse Malo zu sehen. Kurz gefragt, was verbirgt sich dahinter?
Wie ich schon eben sagte, über 20 Jahre erst bauen, dann zahlen. Wir wissen, dass ganz viele Menschen heute gerne bauen wollen, aber sich nicht trauen, weil die nicht wissen, wie sieht die Zukunft aus, was passiert, werde ich krank, werde ich arbeitslos, was passiert. Und deshalb haben wir ab dem 20. Juli in diesem Jahr die Aktion gestartet, wo wir sagen, lieber Kunde, kümmere dich nicht, wir laden dich ein, Kunde, zu einer Versicherung. Die Versicherung deckt ab Arbeitslosigkeit und Krankheit im Differenzbetrag, das heißt, wenn man krank ist, kriegt man weniger Geld, wird ja Abzüge gemacht, das wird kompensiert und dasselbe mit der Arbeitslosigkeit, so dass der Bauherr auch in Zukunft dann seine Zins und Tilgung zahlen kann und keine Angst haben braucht, das Haus zu verlassen, weil das Geld nicht ausreicht.
Tolles Produkt und tolles Angebot, wo dann ja Neulinge oder Interessenten sich mal auf der Website informieren können im Speziellen und ja, wie Sie haben es angesprochen, Sicherheit ist heute alles. Viele Menschen sind einfach verunsichert, wollen gerne Eigentum erwerben, aber scheitern da an den verschiedensten Hürden und ich würde jetzt vielleicht noch zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen wollen. Sie haben ja nun, wie auch zu lesen war, in den Medien, in der Presse, ihren Nachlass, wenn man so will, oder ihr Erbe oder ihr Lebenswerk, wenn ich das so sagen darf, in einer Familienstiftung geregelt. Viele wissen ja auch, ist ja nicht nur Scanhouse Malo, wir haben ja die Hotels in Rostock unter anderem, es gibt einige Immobilien, die sie besitzen. War das ein Weg, wo Sie gesagt haben, Sie können irgendwo beruhigt das auch an ihre Kinder, an ihre Nachkommen, dieses große Erbe, was Sie sich aufgebaut haben, mindestens seit der Wende weitergeben?
Ja, das war ja keine einfache Entscheidung, denn es ist ja halt so, ich war ja selber Eigentümer von allem und habe es im Prinzip der Stiftung geschenkt. Die Stiftung liegt unter dem Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern. Und ich finde, dass das eine sehr tolle Idee, weil ich mit den Statuten festlegen kann, was in Zukunft passieren soll. Wissen Sie, ich habe 3 Söhne. Und wenn man mit dem Gedanken spielt, dass meine 3 Söhne auch 3 Kinder kriegen, dann sind es 9. Und wenn die auch 3 kriegen würden, wären es 27. Dann kommt der Lebenspartner noch dazu, dann sind das 50 Leute, die sich einigen sollen. Und wir haben auch nicht nur gegenüber der Familie, sondern auch gegenüber unseren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen eine Riesenverantwortung. Und wir haben auch gegenüber der Region, der Stadt Marlow, dem Landkreis Vorpommern-Rügen oder dem Land Mecklenburg-Vorpommern eine große Verantwortung. Ich habe damals mit 23 Mitarbeitern angefangen. Wir sind in der Unternehmensgruppe heute gut 850. Und das ist dann eine Verantwortung, die man wahrnehmen muss. Und das ist ganz wichtig für mich, dass ich heute festlegen kann, was passiert. Und das habe ich schon 20 Mal geändert. Man kommt immer auf neue Ideen. Aber wenn ich nicht mehr da bin, an dem Tag sind diese Statuten in Beton gegossen. Da kann keiner mehr was ändern. Und da habe ich drin immer nur einen Chef. Und Sie haben völlig recht, das Erbe verschenkt. Ja, stimmt, aber Gott, ich habe selber erarbeitet, zusammen mit meinen Mitarbeitern. Und ich glaube dran, felsenfest dran, dass alles, was umsonst ist, ist nichts wert. Das, was man sich selber erarbeitet, das ist was wert. Und deshalb möchte ich gerne, dass meine Kinder, meine Enkelkinder und Urenkelkinder selber sich das schaffen, was sie gerne haben möchten.
Tolles Schlusswort, Herr Kunz. Also bedanke mich auch für diese persönlichen Eindrücke und Einblicke heute beim Podcast Made in MV. Wir haben es heute wirklich sportlich, glaube ich, gemacht. Das war sind wir schnell durch. Aber es war, glaube ich, wichtig, heute mal einen Gesamtüberblick einfach auch zu geben und den Menschen Friedemann Kunz ein Stück weit kennenzulernen. Ich bedanke mich für das Gespräch und ja, wünsche auch für die nächsten mindestens 10, 20 Jahre alles Gute fürs Unternehmen, aber auch privat.
Ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
Das war Made in MV, euer Podcast für Unternehmertum, Startups und Gründergeist in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ihr mehr über Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern erfahren wollt, dann drückt doch einfach die Glocke bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens oder folgt uns auf YouTube und allen weiteren Kanälen. Wenn ihr als Startup, kleines oder mittelständisches Unternehmen, als Organisation oder Institution einen eigenen Audio- oder Videopodcast plant, dann kommt gern auf mich zu. Ich unterstütze euch bei der ganzen Konzeption, Aufnahme, Produktion und Vermarktung eures Podcasts. Wenn ihr Interesse habt, dann schaut doch einfach mal auf meiner Website vorbei unter wellenrauschen-mv.de. Dort könnt ihr auch gern einen Termin vereinbaren. Oder ihr schickt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Ich freue mich über jede Anfrage. Bis dahin, euer Olli Kramer.